Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Herzlich willkommen zur Philosophie-Sendung, heute live hier von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich also sehr, Sie, liebes Publikum, hier am Stand begrüßen zu dürfen, aber natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Radios oder auch im Podcast. Und mein ganz besonderes herzliches Willkommen gilt natürlich unserem Gast, Philipp Stab. Philipp Stab ist Soziologe an der Humboldt-Universität in Berlin und hat sich in den letzten Jahren ganz intensiv mit dem Wandel unserer Gesellschaft unter dem Eindruck der Digitalisierung und auch des Klimawandels befasst. Schön, dass Sie da sind, Herr Stab.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Philipp Stab, Sie sind mit Ihrem neuen Buch hier, Systemkrise heißt das, und im Untertitel Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus. Und Sie starten im Buch bei einer Verwunderung, die viele von uns teilen und umtreiben dürfte, nämlich bei der Verwunderung, wenn wir doch als Gesellschaft uns eigentlich ziemlich einig darin sind, dass die Klimakrise wirklich ein großes Problem ist, eines, das wir in den Griff kriegen sollten, warum ist dann ausgerechnet die Ampelregierung, die ja gerade mit einem grünen Erneuerungsprojekt angetreten war, warum ist die so hart abgestraft worden? Denn damals, als die Ampelregierung gewählt wurde, ja, da waren ja die Hoffnungen, die waren wirklich groß. Endlich sollten diese Jahre der Stagnation, des Pessimismus überwunden sein. Endlich sollte wieder eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive im Raum stehen. Und dann, ja eigentlich dann der große Zonk, die wurde wirklich schwer verrissen und brutal abgewählt.
Ja, und hat es nicht mal eine Legislaturperiode lang geschafft, ne? Also ich würde erstmal sagen, das stimmt. Es ist richtig, dass wir jetzt zuletzt eben nicht nur in Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern, aber insbesondere auch in den USA mit der Administration von Joe Biden, ein wirklich vergleichsweise dramatisches Scheitern von Administrationen beobachten konnten, die sich, was insbesondere ihre Wirtschafts- und dann eben auch in der Folge gesellschaftspolitische Agenda angeht, extrem stark an einem Modell ökologisch orientierter Modernisierung ausgerichtet haben. Und das war der Fall, weil wir in den letzten 40 Jahren ungefähr in Gesellschaften unserer Art einen langfristigen, einen säkularen Aufklärungsprozess erlebt haben, der wahrscheinlich in Bezug auf kaum eine andere Frage so nachhaltig gewirkt hat wie in Bezug auf die Ökologie. Also wir haben heute eine Situation, in der, je nachdem, welche Antworten Sie zählen, 70-90% der Menschen in einem Land wie Deutschland sich tief beunruhigt zeigen über die ökologische Frage und über den Klimawandel und in der gleichzeitig jetzt irgendwie die Situation so ist, dass man das Gefühl hat, das Thema ist geradezu, hat sich quasi in nichts aufgelöst, es ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und nachdem man sich die Finger daran verbrannt hat, die Sorgen der Leute in echte Politik umzusetzen, lässt man jetzt lieber die Finger von dieser heißen Kartoffel.
Springen wir mal direkt zu Ihrer Hauptthese, dann können wir die im Laufe des Gesprächs wieder einholen und diskutieren. Sie sagen, der Staat kann die deutsche Gesellschaft nicht hinter einem grünen Modernisierungsprojekt versammeln, weil es innerhalb der Gesellschaft eine dramatische Kursveränderung, eine Werteumorientierung gab. Sie sagen, wir orientieren uns eigentlich gar nicht mehr am liberalen Fortschrittsversprechen. Wir sind nicht darauf auf, immer neue Selbstentfaltungsmöglichkeiten zu verwirklichen, sondern das, was wir eigentlich wollen, ist Rückschritt verhindern. Wir klammern uns gewissermaßen an die Gegenwart, um möglichsten Verlusten entgegenzuwirken. Das heißt, eigentlich sagen Sie, das, was gerade passiert ist, dass die Gesellschaft, der Lebensraum der Gesellschaft diktiert wird, regiert wird von Angst.
Von Angst, und das zeigen auch die soziologischen Umfragen, von ganz massiven Ohnmachtserfahrungen. Und diese Ohnmachtserfahrungen, die gehen zum einen, ich glaube, das kann auch jeder, der hier und jede, die hier im Publikum sitzen, irgendwie nachvollziehen, die haben wir natürlich in den letzten 5 Jahren in ganz massiver Art und Weise erlebt. Also wenn man allein auf die 2020er Jahre guckt, sieht man eben diese Phalanx von Anpassungskrisen, also Krisen, die Gesellschaften in Anpassungsprozesse gezwungen haben, von der Pandemie über den Klimawandel, der jetzt eben nicht mehr nur eine abstrakte Erwartung ist, ein Risiko, dass wir versuchen können, präventiv zu managen, sondern wirklich eine Erfahrungskategorie geworden ist. Denken Sie an den trockenliegenden Rhein, denken Sie an die trockenliegende Po-Ebene, die Waldbrände am Nordatlantik, in der Sächsischen Schweiz und. Und dann eben auch der Krieg als ein weiteres Thema, dass diese Gesellschaft eben im Grunde genommen mit Gefährdung ihrer eigenen Reproduktion konfrontiert. Wenn man das soziologisch anguckt, dann merkt man, dass dieser Aufstieg von Selbsterhaltungsfragen Zum einen, was ist, was schon viel länger läuft? Also wenn Sie die soziologische Literatur daraufhin konsultieren, dann sehen Sie, dass sowas wie der Aufstieg der ökologischen Frage und eines ökologischen Bewusstseins etwas ist, was jetzt 40 Jahre lang sozusagen gereift ist. Sie sehen aber auch im Bereich der sozialen Reproduktion, also der Selbsterhaltungsprozesse in Bezug auf unsere Lebensführung, die Art und Weise, wie wir leben, dass eben durch die Veränderung sozialer Ungleichheit, das Anwachsen von sozialer Ungleichheit, ist zunehmend eine Gefährdung von der Reproduktion bestehender Lebensmodelle sich eingestellt hat, real, aber auch insbesondere im Bewusstsein der Leute. Und auch auf der ganz subjektiven Ebene, wenn Sie an sowas denken wie die Virulenz von Burnout-Diagnosen, den Aufstieg von Depressionssyndrom und so, das wird soziologisch eben auch schon seit den 80er Jahren in Verbindung gebracht mit einer Situation, in der die Individuen immer mehr Reproduktionsprobleme eben selbst verstoffwechseln müssen. Und das ist ein ganz massiver Wandel zu der Situation, die das Buch ja im Untertitel mit adressiert. Also Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus spricht an auf ein berühmtes kleines Buch von Jürgen Habermas aus dem Jahr 1973. Da hieß das Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Das war eine Situation, da ist Habermas noch davon ausgegangen, dass der Kapitalismus dieser Zeit, also der 70er Jahre, seine immanenten Krisen größtenteils in den Griff bekommen hätte. Die Wirtschaft war als Lehre aus der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre industriepolitisch durch den Staat weitgehend stabilisiert. Soziale Verelendung wurde überführt durch den Wohlfahrtsstaat in Stabilisierung und soziale Aufstiege. Der Staat, der hat die Lebensweisen der Leute geschützt. Diese Situation, die hat sich in den letzten 40 Jahren systematisch verändert und das hat die Lebenswelten, also die normativen Orientierungen der Leute, das, was sie für gut und richtig finden, die Art und Weise, wie sie überhaupt der Welt begegnen, von einer ehemals offensiven, ja, also auf Emanzipation, auf Selbstentfaltung und all die Versprechen, die das System damals noch aussprechen konnte, von so einer Ausrichtung sozusagen umgepolt auf eine Situation, in der wir immer mehr uns defensiv verhalten und orientieren, weil wir eben auch gezwungen sind, immer mehr Systemprobleme eigenständig zu absorbieren.
Die Zeichen stehen also nicht mehr auf Selbstentfaltung, sondern auf Selbsterhaltung. Das ist die große, die zentrale These des Buchs und die werden wir jetzt im Weiteren noch diskutieren. Lassen Sie uns aber noch mal ganz kurz zu Beginn auf diesen doch schon verblüffenden Stimmungswechsel eingehen, weil wenn wir jetzt zurückdenken, nicht so weit weg, also in den Jahren 18, 19, 20, da hatten wir ein völlig anderes Stimmungsbild. Da gab es die globale Klimabewegung auf den Bildschirm rund um die ganze Welt flackerte Greta Thunberg, die war da gar nicht mehr wegzudenken. Und es gab wirklich eine richtige Klima-Euphorie. Man hatte das Gefühl, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt sind auf einmal Menschen auf der Straße, die Zustimmung für eine echte Wende ist gegeben, da geht jetzt was. Und dann kam die Corona-Pandemie, die Klimabewegung ist verdrängt worden von den Bildschirmen und hat seither überhaupt nicht mehr zu neuer Kraft zurückgefunden. Aber trotzdem müssen wir, also Sie haben das gerade skizziert, im Moment ist es eher andersrum. Also im Moment haben wir eher aktives Desinteresse an Klimathemen. Aber trotzdem muss man ja diesen massiven, diesen wirklich abrupten Stimmungsschwenk, den muss man ja erklären können.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Stimmungsschwenk so zentral durch die Pandemie zu erklären ist. Also das ist, spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, das hat sich auch eingeschliffen, das so zu betrachten. Die Klimabewegung, die insbesondere 2018, 2019 wirklich global Rückenwind hatte und das Thema auch ganz vorne politisch platziert hat, die ist da sozusagen in der Aufmerksamkeitsrangfolge eben nach hinten gefallen. Aber jetzt als Soziologe gesprochen, nochmal, der Aufstieg von Klimaängsten, ne, und Sorgen um dieses Thema, der ist 40 Jahre lang säkular und auch nicht durch die Pandemie verschwunden. Das ist nicht so, dass die Leute jetzt alle beruhigt waren, weil sie sich mit anderen Themen befasst haben, sondern es war halt eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie, die sich verschoben hat. Ich würde das eher so beschreiben. Der zivilgesellschaftliche Aufbruch, dieser Aspekt der sozialen Bewegung, für den Fridays for Future stand, der ist im Grunde genommen in einer Art und Weise systemisch absorbiert worden, wie wir das in den spätmodernen liberalen Demokratien der transatlantischen Konstellation eben eigentlich seit den 70er Jahren gemacht haben. Der ist in gewisser Weise Politik geworden. Also wir haben eine Ampelregierung mit ökologischer Modernisierungsagenda, einem Wirtschaftsministerium, das wirklich versucht hat, im Vergleich zum bisher Dagewesenen, sehr stark auf die Transformation der Wirtschaft zu setzen. Das haben wir bekommen, weil es diese sozialen Bewegungen gegeben hat. Insofern verweist jetzt das Scheitern der ökologischen Modernisierung, das, was wir jetzt so als Vibe-Shift unter anderem weg von den ökologischen Themen auch besprechen, verweist eigentlich darauf, dass ein bestimmtes Modernisierungsmodell nicht mehr funktioniert. Also die Kritik der 70er Jahre, ich hatte das gerade eben schon mal kurz erwähnt, damals war die Vorstellung von Habermas, dass die ökonomischen und sozialen Krisen des Kapitalismus einigermaßen eingehegt werden durch den Staat. Was er aber erwartet hat, ne, das war die Zeit, da hatten sie die Studentenbewegung vor der Nase, dann kamen die neuen sozialen Bewegungen in den 70er und 80er Jahren, war, dass es kulturelle Aufbrüche geben könnte, die das System dann doch von dieser Seite her in Frage stellen könnten. Die hat das System aber erfolgreich absorbiert, so wie es eigentlich Fridays for Future aus Systemperspektive erfolgreich absorbiert hat. Nur was wir kriegen, ist halt dann ökologische Modernisierung im Ampelformat.
Genau, und warum dann also, wenn wir doch eigentlich das gekriegt haben, was wir wollten, jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, dann müssen wir jetzt weiter erklären oder nachforschen, warum dieses Angebot so derart krachend gescheitert ist, wo es dem eigenen Selbstverständnis nach doch eigentlich nichts anderes war als ein Rettungsversuch genau unserer spätmodernen Lebensweise. Also niemand sollte Einbußen machen an Wohlstand, an Lebensqualität. Es sollte sogar Wohlstand nicht nur bewahrt werden, sondern womöglich noch vergrößert werden durch grünes Wachstum mit Wachstumszahlen aus den 50ern und 60ern. Also ein ungemeines Versprechen an genau die Fortschritte, die wir gewohnt sind, mit dem Liberalismus zu verbinden. Warum aber konnte dann dieses zauberhafte Versprechen eben nicht abpuffern, genau diese Verlustängste, die Sie gerade schon skizziert haben?
Ja, im Grunde genommen, weil eben das Systemvertrauen in auch so eine Art von liberalem Modernisierungsversprechen nicht mehr besteht. Und auch das ist was, was man, ich glaube, das ist wichtig, was man eben als einen langfristigen Trend verstehen muss und nicht nur als etwas, was jetzt irgendwie aus einem situativ mal nicht gut gemachten Regierungshandeln oder so sich ergibt. Wenn man das so ein bisschen sehr zuspitzt, könnte man sagen, die liberale Konstellation, in der zu leben, wie uns alle irgendwie ab den 80er Jahren Stück für Stück gewöhnt haben, die hatte drei bestandssichernde Voraussetzungen, die jetzt in Frage stehen. Das erste ist, dass liberale Politik im allerweitesten Sinne immer auf eine offene und helle Zukunft angewiesen ist. Die erschließt die Zukunft durch Modernisierung und die muss versprechen, dass diese Zukunft besser sein kann als die Gegenwart. Dass sie das versprechen muss, liegt auch daran, dass sie als eine historisch eben bürgerliche Ideologie natürlich an die Eigentumsverhältnisse in der Gegenwart nicht rangehen will. Und deswegen muss sie den Leuten, also sozusagen, die will nicht von den Reichen jetzt nehmen und das den Armen geben und die in Eigentumsverhältnisse intervenieren, sondern die will sagen, wenn wir wachsen, dann müssen wir da nicht intervenieren und können das in der Zukunft dafür, sozusagen in deinen Kindern wird es dafür mal besser gehen und du kannst vielleicht auch Aufstieg erleben. Diese Idee einer offenen und hellen Zukunft, die ist insbesondere und zuvorderst über das Bewusstwerden der ökologischen Frage ab den 80er Jahren sukzessive erodiert. Die Zukunft ist nicht mehr hell, sie ist bedrohlich und sie ist dunkel. Das ist das allgemeine Gesellschaftsbewusstsein, das sich aus der Verarbeitung der ökologischen Frage ergibt. Und sie ist auch nicht mehr offen. Wir haben sie nämlich durch soziale Praktiken, also zum Beispiel Paris Agreement und alles, was sich daraus ergibt, also Pariser Klimaabkommen, auch durch kalkulative Praktiken geschlossen. Wir haben berechnet, wie viel CO2 wir noch zur Verfügung haben, um in einem stabilen Korridor zu bleiben. Und jetzt können wir, jedenfalls wenn wir unseren Selbstverpflichtungen entsprechen würden, nur noch innerhalb dieses Korridors arbeiten und handeln. Und das hat die Zukunft sozusagen eng gemacht. Also Zukunft ist weg. Das zweite Versprechen ist, dass die Entfaltung in diese Zukunft hinein eine ist, die individuelle Freiheiten weiter wachsen und steigen lassen würde. Aber individuelle Freiheiten, die wir bis vor kurzem wirklich noch für den zentralen Leitstern moderner und spätmoderner Gesellschaften gehalten haben, sind ja selber zu großen Teilen mittlerweile, ich meine das ganz empirisch, also wenn man die Leute fragt, das wird problematisiert. Ne? Der Klimawandel ist ein Problem, das sich aus unserer individuellen Konsumfreiheit und den daraus folgenden sozusagen Fußabdrücken und so weiter ergibt. Die soziale Ungleichheit hat was damit zu tun, dass einige ganz viel wollen und sich das einfach nehmen und die anderen es dann nicht haben. Ne? So wird das thematisiert. Und auch die ökologische Frage ist ganz lange im Grunde genommen ausgelagert worden auf die Individuen, indem man gesagt hat, ihr müsst das im Prinzip selber durch eure eigenen Konsumtätigkeiten lösen, statt dass es wirklich sowas wie eine systemische Transformation geben würde.
wenn man es nochmal zusammenfasst, das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also dieses Versprechen des grünen Wachstums ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wir wissen ganz genau, dass sich dauerhaftes Wachstum eben nicht vereinbaren lässt mit echtem Klimaschutz. Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch diesen anderen Punkt, dass dieses grüne Modernisierungsprojekt sich auch deswegen in Widersprüche verfängt, weil es genau diejenigen Lebensmodelle, die es eigentlich schützen will, trotzdem unter Druck setzt. Und wenn wir diesen Punkt mal vielleicht an diesem Heizungsgesetz besprechen könnten.
Genau, das ist natürlich der dritte Punkt. Also Zukunft geschlossen, individuelle Freiheiten weg. Der dritte Punkt ist, ich habe das vorhin schon mal kurz angetextet, diese Idee, dass das System im Grunde genommen dafür da wäre, die privaten Lebenswelten der Leute von seinem Fallout sozusagen, von denen fernzuhalten, das ist eben auch was sukzessive nicht mehr geglaubt wird. Also Modernisierung in den letzten 40 Jahren hat zunehmend nicht mehr bedeutet, dass man Probleme von den Menschen fernhält, sondern dass man sie mit einspannt, um diese Probleme zu lösen. Wenn man es mal ganz stark formuliert, könnte man sagen, das System hat zunehmend seine eigenen Probleme den Leuten vor die Füße geworfen. Es hat gesagt, löst die ökologische Frage durch Anpassung eurer Konsummuster. Es hat gesagt, reagiert auf den Rückbau des Wohlfahrtsstaates dadurch, dass ihr Selbstvorsorge betreibt, reagiert auf das Ansteigen sozialer Ungleichheit dadurch, dass ihr Eigeninitiative zeigt. Also löst diese Art von eigentlich systemisch bedingten Problemen selbst. Und das hat einen Overload, würde ich das beschreiben, eine Überlastung der Lebenswelten produziert, die eben zu dieser komischen Situation, für die Sie gerade beschrieben haben, dass selbst wirklich moderate Modernisierungsprozesse, nach allen Maßgaben eigentlich auf Gegenwartsverlängerung ausgerichtete Modernisierungsprozesse wie der grüne Kapitalismus, also ihr könnt alle weiter Auto fahren, nur mit anderem Antriebsaggregat, ihr könnt weiter große, viele Quadratmeter bewohnen, nur eben anders geheizt, das ist ja alles das Versprechen, dass sich eigentlich gerade nichts ändern muss. Sogar das ist schon zu viel Systemintervention in Lebenswelten, die sozusagen sich daran gewöhnt haben, dass Modernisierung für sie nichts Gutes heißen kann.
Ganz kurz, die Abwehr war ja, wenn man jetzt bei dem Heizungsgesetz als Beispiel bleibt, die war ja heftig. Also von Klimastasi und Schnüffelstaat und so weiter war die Rede. Man hatte manchmal das Gefühl, wenn man die Medien anguckt, es geht um nichts anderes mehr. Also da waren ja wirklich heftige Emotionen im Raum.
Und man muss das verstehen, dass das eben, also man kann sagen, ne? Sowas ist natürlich verhetzbar oder das wurde verhetzt oder sowas. Man hat nicht drauf gewartet, das irgendwie handwerklich schlecht gemacht, gut verhetzt. Ja, das wäre so eine Alltagsart und Weise, wie man da drauf gucken könnte. Aber man muss ja erstmal, also soziologisch gilt es ja auch zu erklären, warum etwas verhetzbar ist. Also warum den Leuten das Vertrauen darin fehlt, warum das gelingen kann überhaupt, denen zu sagen, wenn ihr die Heizung, wenn sie kaputt ist, tauschen sollt. Und in der Woche kommt auch das Subventionsschema dafür, dass es euch finanziell nicht mehr belastet als die Gasheizung, dann ist das trotzdem so, dass der Wirtschaftsminister mit seiner Schnüffelnase bei euch im Heizungskeller steht. Dass diese Art von Semantik verfängt, das liegt daran, dass es sozusagen eine Entkopplung, also eine Sezession von normativ sich verbarrikadierenden Lebenswelten von den Systemimperativen, die eben modernisieren müssen. Unter anderem, weil es ein ökologisches Bewusstsein gibt. Also man muss ja was machen politisch, sonst würde man ja auch nichts machen. Ja? Diese Situation erzeugt das.
Das heißt, das, was wir jetzt gerade sehen, das, was Sie auch im Buch beschreiben, ist ein großer Konservatismus, könnte man sagen, in der Lebenswelt. Also das starke Bedürfnis nach Bewahrung, nach Besitzstandswahrung, auch nach Bewahrung der eigenen kulturellen Vorstellung des guten Lebens. Ich glaube, das ist ganz ausschlaggebend, dass es eben um angegriffene Vorstellungen des guten Lebens geht, die da artikuliert werden in dieser Art von Abwehrreaktion. Aber gleichzeitig könnte man ja auch denken, dass der Raum der Lebenswelt auch Treiber einer emanzipativen, einer progressiven Erneuerung der Gesellschaft sein kann. Und Sie haben das vorher schon angesprochen. Das Buch hat ein wichtiges Vorbild, nämlich Jürgen Habermas' Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus 1973 erschien. Und Habermas formuliert da eine Krisentheorie. Und für diese Krisentheorie operiert er mit der Gegenüberstellung von Lebenswelt und System, wobei die Lebenswelt eben derjenige Raum ist, wo wir Werteorientierungen generieren, die auch vermitteln in Familien, in Freundeskreisen, in Bewegungen und so weiter, in Vereinen. Und Habermas, Sie haben es vorher schon angesprochen, war damals der Überzeugung, wenn der Staat, wenn die Wirtschaft zu sehr hineinregiert in diesen Bereich der Lebenswelt, also zu sehr auch eingreift mit den eigenen Logiken aus Macht, aus Autorität, aus Geld, dann wehrt sich diese Lebenswelt. Dann wenden die sich ab von den Systemen, von den Sinnangeboten des Staates und artikulieren eigene, neue Wertorientierungen. Solche zum Beispiel nach mehr politischer Teilhabe, nach Demokratisierung der Arbeitswelt und so weiter und so fort. Und Habermas war damals da, seine These gestützt von der Studentenbewegung, die ja genau das vormachte. Die hat ja eine ganz neue eigene Kultur auf die Straßen gebracht. Aber was ist seither mit diesem widerständigen, im progressiven Sinne widerständigen Potenzial der Lebenswelt also geworden?
Also man hielt in der Soziologie jetzt lange Zeit, und das auch irgendwie zu Recht, diese These von den Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus eben für gescheitert. Für falsifiziert, wenn man so will. Und das liegt zu großen Teilen daran, dass eben der kulturelle Aufbruch der späten 60er, frühen 70er und dann auch in den neuen sozialen Bewegungen der 80er Jahre zwar Systemkritik artikuliert hat, das System, also sozusagen das Amalgam aus Staat und Wirtschaft, wenn man so will, das eigenen Logiken folgt, ja, Profit und Legitimation im politischen Bereich als zentrale Wegmarken hat. Das liegt daran, dass dieses System sich wirklich fähig gezeigt hat, diese Kritik zu absorbieren und für die eigene Erneuerung zu nutzen. Also nochmal, während Habermas seinerzeit die Idee hatte, dass die ökonomischen Probleme des Kapitalismus in dieser langen 30 Jahre dauernden Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend erledigt sein, ist ja tatsächlich wenige Jahre nach dem Erscheinen der Legitimationsprobleme die ökonomische Krisenhaftigkeit des Kapitalismus mit den Wachstumseinbrüchen der 70er Jahre, Ölkrise und der ganzen säkularen Stagnation des Wachstums, die darauf folgte, mit Wucht zurückgekommen, während die kulturellen Emanzipationsbewegungen dieser Zeit eben eigentlich sich in das System hineinbewegt haben, zum Beispiel als grüne Parteien in den Staat hinein, mit dem Weg durch die Institutionen oder auch in Bezug auf die Arbeitswelt sozusagen die Wünsche nach Kreativität, Selbstentfaltung dann in neue, wissensarbeitlastigere Teile des Arbeitsmarktes hineingetragen haben, die dann höhere Wertschöpfung, zumindest höhere Gehälter hatten und damit auch wieder das Steueraufkommen, also den Staat stabilisiert haben, die Wirtschaft wieder mit gewissen Wachstumsimpulsen versorgt haben und so weiter. Also es hat diese Absorption dieser lebensweltlichen Kritik durch das System gegeben. Und dieses Spiel geht so lange auf, wie, wenn man das mal in einem Bild formulieren will, System und Lebenswelt so eine Art Tandem sind. Also die wollen beide, einer sitzt vorne, einer sitzt vielleicht hinten, aber die wollen beide in dieselbe Richtung fahren. Es geht in diese helle, offene Zukunft. Es geht in diese Welt gelingender Individualisierungs- und Selbstentfaltungsversprechen. Die Kette, die das zusammengehalten hat, die ist gerissen. Ne? Das ist die Situation, in der wir jetzt uns befinden. In der Lebenswelt steht alles auf Gegenwartsorientierung, Abwehr und Defensive. Nicht mehr auf Emanzipation ist sie gepolt. Und das System kann gleichzeitig, solange es ein im allerweitesten Sinne liberales System ist, kann gar nicht anders, als zu modernisieren. Dass wir das jetzt zuletzt als eine Form ökologischer Modernisierung haben, ist im Grunde genommen fast schon kontingent. Das Argument würde für alle anderen Modernisierungsprozesse, die auch wieder in die privaten Lebensweisen der Leute intervenieren müssen, also was auch immer man sich da ausmalen kann über KI und so weiter, oder wenn wir an die Digitalisierung der letzten Jahrzehnte denken zum Beispiel, auch das erzeugt Reibung und Widerstand in den Lebenswelten, die wir dann eben in Bezug auf die ökologische Frage in noch, wenn man so will, massivster Art und Weise gesehen haben, weil die ökologische Frage selbst diese unfassbare, prioritäre Unwucht hat, dass sie wirklich von ihrem Grundcharakter her planetare Selbsterhaltungsfragen stellt.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass die Klimawende oder die Furcht vor der Klimawende, musste man eigentlich sagen, verbunden ist mit ganz großen Existenzängsten, also sowohl ökonomischer Art als auch kultureller Art. Und irgendwie ist es doch total einleuchtend, dass Menschen, die sich derart existenziell unter Druck gesetzt fühlen, die vielleicht befürchten, dass sie sich morgen eben nicht mehr dieses Eigenheim mit Garten leisten können oder vielleicht sogar noch nicht einmal mehr das Auto oder das Fleisch oder den Urlaub, dass die nicht gerade offen sind für Umbaumaßnahmen im großen Stil, die dann auch noch verbunden sind mit sehr vage und irgendwie doch ein bisschen unglaubwürdigen Fortschrittsversprechen. Das müsste ja der Politik auch klar sein. Warum fällt es den bürgerlichen Parteien dann so schwer, ein Angebot zu machen, das genau diese Art von Existenzängsten besser adressiert? Liegt es schlicht daran, dass es so ein Konzept einfach nicht gibt. Ein Konzept, das also Wohlstandsversprechen und ernst gemeinte Klimapolitik auf glaubwürdige Art und Weise miteinander verbinden kann.
Naja, was glaubwürdig ist, liegt ja im Auge oder eigentlich Kopf dessen, der glauben muss. Aber also, dass es das Angebot oder den Versuch dieses Angebots nicht gibt, stimmt natürlich nicht. Ne? Ganz im Gegenteil. Grüner Kapitalismus, ökologische Modernisierung ist genau der Versuch dieses Angebots.
Genau, und die Frage ist eher, warum gibt es nicht ein Angebot, das besser geeignet wäre, diese Existenzängste ernst zu nehmen?
Naja, also wenn man es jetzt ganz systematisch sagt, dann deswegen, weil man eben versucht, diese Frage systemkompatibel zu verarbeiten. Also wenn man das als grünen Kapitalismus machen will, dann muss man es eben mit Wachstum machen und auch im Zweifelsfall mit Wohlstandsversprechen, die an diese Art von Wachstum gekoppelt sind. Aber ich glaube, in der Frage steckt natürlich noch mehr, nämlich die Frage, wurde eigentlich damit gedroht, dass sich jetzt alle ganz doll anpassen müssen und sind die Ängste, die Sie gerade erwähnt haben, eigentlich welche, die durch das systemische Versprechen, durch das, was man gesagt hat, dass man es jetzt tun würde, wirklich begründet sind. Und ich glaube, da muss man sich nochmal erinnern und wirklich klar machen, dass das nicht der Fall war. Also dieses Programm, ob in Deutschland oder den USA, um nur zwei große Volkswirtschaften zu nehmen, war immer neues Wachstum, soziale Abfederung, sozial-ökologische Transformation. Die Leute haben darauf in der Tat zu großen Teilen mit allen möglichen Ängsten reagiert, aber ob diese Ängste jetzt sozusagen durch die Erzählung der Systemakteure, also wirklich, ob die darauf attribuierbar sind, da habe ich große Zweifel dran. Also man kann ja zum Beispiel auch die ökologischen Modernisierungsprozesse, die wir in Deutschland ja haben, wenn man die anguckt, man kann nicht wirklich sagen, dass man die Leute so richtig im Regen stehen lässt. Ne? Also nehmen wir den Kohleausstieg in der Lausitz zum Beispiel. Da gibt es jede Menge Ungemach, da sind Milliarden um Milliarden hingeflossen und der Kohleausstieg dauert so lange, weil da bloß kein gut gewerkschaftlich organisierter Kohlekumpel arbeitslos werden soll. Also das Versprechen, dass das System diese Lebensweisen schützen wollte, das hat es in gewisser Weise eingelöst, würde ich sagen. Und dass vor diesem Hintergrund diese Ängste dennoch so hochkochen, liegt an dieser Logik einer, ich überspitze das jetzt mal sehr stark, Traumatisierung durch andere Modernisierungs- und Umbruchsprozesse, in denen man gelernt hat, dass Modernisierung bedeutet, mal ganz stark gesagt, was gestern richtig war, ist heute abgrundtief falsch. Und das sieht man an der Kohle natürlich auch. Also jetzt soll das irgendwie weiterlaufen und mein Leben war jetzt falsch. Da sind Fragen der normativen Reproduktion berührt. Und ich glaube, man muss wirklich verstehen, dass diese Art von, also das kann man in gewisser Weise bei einer systemischen Modernisierungsinitiative nicht von den Leuten fernhalten. Man kann nicht sagen, ja und normativ ist auch alles genauso richtig wie vorher. Das ist das, was die Leute spüren und was sie artikulieren an so komischen Themen wie, was weiß ich, Schnitzelverbot, Veggie Day, Genehmigungen für Einfamilienhäuser und all diese Fragen, die auf einmal behandelt werden, als ging es da ums große Ganze und nicht ums Mittagessen.
Genau, und was wir also gesehen haben dann auf einer politischen Ebene ist eben ein starker Rechtsruck in den letzten Jahren. Also rechtspopulistische, teils rechtsradikale Parteien konnten ihre Ergebnisse eben verdoppeln oder teilweise verdreifachen. Und die machen ja nichts anderes als aggressive Gegenwartsverlängerung oder teilweise sogar einen wirklich sehr vehement reingeknüppelten Rückwärtsgang einzulegen. Also die Klimakatastrophe wird dann eben stark bagatellisiert, teilweise geleugnet. Sexuelle Selbstbestimmung wird wieder in Frage gestellt, Einwanderung wird stigmatisiert und so weiter. Wir kennen das alles. Und Sie sagen jetzt, und das finde ich eine wichtige These, da werden Ängste projiziert. Also Ängste, die teilweise auch verbunden sind mit der Klimawende, werden dort umgeleitet, umgelagert auf andere Themen, auf andere Menschengruppen auch. Und das müssen Sie jetzt noch ein bisschen besser begründen, was diese These des Shift der Umleitung von Ängsten unterfüttert.
Naja, Sie müssen ja erklären, warum in einer Situation, in der 90% der Bürgerinnen und Bürger in Ländern wie Deutschland und für andere Länder ist das vergleichbar, sich in Umfragen tief beunruhigt zeigen und das über Jahrzehnte tief beunruhigt zeigen hinsichtlich des Klimawandels und der ökologischen Frage, was mit dem Thema passiert, wenn es politisch nicht verarbeitet werden kann. Und wir sehen am Scheitern der ökologischen Modernisierung, dass selbst wenn man versucht, es zu thematisieren, das als politisches Projekt gelinde gesagt misslingt. Ich glaube, man kommt schnell zu dieser Vorstellung, dass da im Zweifelsfall projektive Prozesse im Blick sind, wenn man sich anguckt, wie andere Konfliktthemen und Felder in der Gesellschaft sich verändert haben. Man kann das ganz schön mit einer in der Soziologie einigermaßen etablierten Aufteilung des Konfliktraums spätmoderner Gesellschaften machen. Da gibt es 4 Felder. Das eine sind die Oben-Unten-Ungleichheiten, also wer steht oben, wer steht unten, die alten Fragen hierarchischer sozialer Ungleichheit. Wir diskutieren das heute eben nicht mehr, wie noch in der liberalen Konstellation, als eine Frage von wer kriegt welche Lebenschancen, wie findet die gerechte Verteilung des Mehrprodukts statt und so weiter. Wir diskutieren das als eine Frage der fundamentalen Gefährdung von Lebensführungsmodellen. Ja, wie kann man das Abrutschen verhindern? Da ist Selbsterhaltung eingesickert als Thema in ein Feld, das, in dem das schon mal ganz anders diskutiert wurde und auch heute noch ganz anders diskutiert werden könnte. Sie können das genauso für die Migrationsdynamik beschreiben, in der man bis vor einigen Jahren zumindest noch relativ breit auch einen Chancendiskurs hatte, während es jetzt total gut gelingt, das als eine fundamentale Reproduktionsfrage, ja, wovon eigentlich irgendwie unserer nationalen Kulturgemeinschaft, die ja schon lange nicht mehr ethnisch homogen ist, wenn sie es denn jemals war. Ne? So, also man, was niemals war, soll jetzt weiter bestehen. Ja? So, das ist die Idee. Es geht um die Selbsterhaltung dieser Art von Prozesse. Und Sie können das auch für das dritte Feld der Identitätspolitik zum Beispiel beschreiben, wo es jahrzehntelang in den liberalen Systemen der transatlantischen Konstellation in Europa, den USA, Kanada und so weiter, darum ging, Rechte zu erweitern für Minderheiten, subjektive Rechte zu erweitern. Darauf war man stolz, das war das zentrale Zivilisierungsprogramm in dieser Art von Arena. Und auf einmal sollen diese Fragen subjektiver Identifikation für irgendein Gegenüber fast schon Todesdrohung sein, dass es jetzt keine echten Frauen oder irgendwie sowas gibt. Ja? Das ist ja in gewisser Weise alles vollkommen verrückt, wenn man da ernsthaft drauf guckt. Und wenn man sich fragt, woher eigentlich diese Brisanz kommt, ich glaube, dann ist man sehr schnell auf die wirklich über allem thronende Frage planetarer Selbsterhaltungsprobleme, über die Leute halt Bescheid wissen, verwiesen. So kommt diese Erklärung zustande.
So kommt die Erklärung zustande. Und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo wir darüber diskutieren sollten, sprechen sollten, was eigentlich aus dieser Art von Analyse und Diagnose folgt. Denn Sie kommen ja, Philipp Stab, schon eigentlich zu einem ziemlich niederschmetternden Ergebnis. Sie zeigen, dass selbst diejenigen, die eigentlich noch profitieren sollten von der Klimawende, da sind wir jetzt nicht eigens drauf eingegangen, aber das kann ich jetzt hier schon mal spoilern, falls Sie das Buch noch lesen wollten. Also selbst diejenigen, die eigentlich profitieren von der Klimawende, auch wirtschaftlich profitieren sollten, selbst die sind nicht wirklich überzeugt von diesem Erneuerungsprojekt. Was heißt das also? Heißt das jetzt, dass in Ihrer Perspektive die Chancen für eine Klimawende einfach begraben sind auf absehbare Zeit? Können wir uns aus den Köpfen schlagen? Wird nicht passieren.
Nee, ich glaube, das heißt das nicht. Ich glaube, man muss verstehen, dass bestimmte Modelle der Transformation jetzt erstmal gescheitert sind. Das ist vor allem ein Modell, für das wahrscheinlich viele Herzen hier im Publikum schlagen und meins irgendwie auch, sozusagen ganz biografisch begründet. Es gab natürlich immer die Vorstellung, und wir haben das eingangs mit Fridays for Future zum Beispiel auch angetextet, aus der Gesellschaft selbst, aus den normativen Orientierungen und den Aufklärungsgewinnen, die in der Bevölkerung stattfinden, kommen letztlich Impulse, die vom politischen System insbesondere in einer Art und Weise verarbeitet werden, dass dann Transformationen stattfinden, die alles besser machen. Das war das Modell Zivilgesellschaft als Quelle der Erneuerung.
Neue soziale Bewegungen.
So, ja, oder auch Fridays for Future. Ja. Und wir haben jetzt in dem letzten Zyklus gesehen, dass dieser Prozess spätestens dann, wenn er Politik wird, so nicht mehr greift. Über die Gründe haben wir jetzt gesprochen, aber das Modell, über das wir zuletzt gesprochen hatten, nämlich dass wir es letztlich bei ganz viel dessen, was wir jetzt so als rechten Vibeshift zum Beispiel thematisieren, eigentlich mit der Übertragung von Selbsterhaltungsängsten auf andere Themen, wo sie vermeintlich bearbeitbarer sind, zu tun hat. Also dass man sagt, gut, das mit der ökologischen Modernisierung kriegen wir nicht hin, aber Grenzkontrollen, das schaffen wir noch. Ne? Das war ja wirklich sozusagen der politische Umbruch, der auch real in Deutschland stattgefunden hat. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. So.
Ja, und ich meine, wir sehen ja auch, dass der Zuspruch zu politischen Angeboten in den letzten Jahren immer volatiler wird, also sehr stark abhängig ist von Stimmungslagen, und Stimmungslagen sind nun mal schnell veränderlich. Das heißt, wer heute punkten will, der muss ein politisches Momentum nutzen. Der muss eine passende Agenda zum richtigen Zeitpunkt haben und dann sozusagen den Schwung mit sich nehmen. Wenn man aber diese Perspektive ansetzt, dann stellt sich ja die Frage, wird das Gelingen oder das Scheitern, hängt das Gelingen, das Scheitern der Klimawende jetzt ab von der richtigen politischen Taktik?
Ja, also ich würde sagen, da Modernisierung vor allem eine Strategiefrage ist und Modernisierung so nicht mehr funktioniert, weil ihr die bestandssicheren Voraussetzungen abhanden gekommen sind, Zukunft, Individualisierung und so weiter. Deswegen rücken jetzt im Moment Taktikfragen in den Vordergrund. Also es gibt eine politische Situation, in der Politik dann erfolgreich ist, wenn sie auf der einen Seite quasi Strategie unter der Hand betreibt, so wie die Rechte in den USA mit 10 Jahren des Versuchs, soziale Fragen in Kulturfragen, Kulturkampffragen umzuformulieren, und in der sie auf der anderen Seite in Bezug auf politische Ereignisse taktisch handlungsfähig ist. Das ist sozusagen die große Veränderung, wenn diese langfristigen Modernisierungsprojekte nicht mehr funktionieren. Es ist offensichtlich so, dass die Rechte vergleichsweise kompetent ist darin, diese Art von Spiel zu spielen. Und insbesondere die liberalen Kräfte in Gesellschaften unserer Art dieses Spiel überhaupt nicht verinnerlicht haben, sondern nach wie vor irgendwie, ne, schon zu Ampelzeiten dann irgendwie ein ökologisches Anpassungsprogramm versuchen, das aber Fortschritt nennen. Alles passt nicht mehr richtig zusammen, die Semantik passt nicht mehr zum Programm und nicht mehr zu den lebensweltlichen Orientierungen in der Bevölkerung. Und dennoch versucht man da irgendwie dran festzuhalten. Ich glaube, man wird früher oder später irgendwie lernen müssen, in dieser veränderten, im Grunde genommen in diesem entstrukturierten politischen Raum, der sich einerseits mit Ohnmachtsgefühlen auf Seiten der Bevölkerung befassen muss und andererseits die eben dann erfolgreich ist, wenn der die in Handlungsangebote welcher Art auch immer überführt. Da muss man auch irgendwie aus der Mitte und von links handlungsfähig werden.
Aber gleichzeitig ist es jetzt, wenn es um das Thema Klimawende geht, natürlich auch besorgniserregend. Denn wir sehen jetzt auch in den letzten Jahren schnelle Wechsel, zum Beispiel in den USA, zwischen republikanisch und demokratisch geführten Regierungen. Das verträgt sich eigentlich mit einer Klimawende nicht so sehr. Denn eine Klimawende ist auf Kontinuität angewiesen. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel unter Trump, also ein politischer Führungswechsel kann einfach diese ganzen lang angebahnten Fortschritte in der Klimapolitik mit einem Handstreich einfach wegwischen. Kommen wir dann nicht doch wieder bei einer pessimistischen Perspektive auf die Klimawende heraus?
Sicher. Also ich meine, dass die Perspektive im Moment da irgendwie pessimistisch ist, ist glaube ich allen klar, aber es bringt ja auch nichts, da jetzt irgendwie stehen zu bleiben. Also ich glaube, was man erstmal sehen muss und was dann doch eine Veränderung ist, die nochmal auf einer anderen Ebene spielt als diese Frage, können wir Kathedralen bauen? Also Projekte, die auf Jahrhunderte angelegt sind, in einer Situation, in der so viel Gegenwartspolitik gemacht wird. Eine Frage, die sozusagen den politischen Raum anders adressiert, oder ein Aspekt, der den anders adressiert, ist einer, der das ernst nimmt, dass politischer Wandel heute schnell möglich ist. Also das ist ja wirklich erstaunlich gewesen, wie schnell das politische System in den USA kippbar war, wie instabil das schon war aus verschiedensten Gründen und wie leicht und schnell das doch gelingen konnte, zum Beispiel die Republikanische Partei im Grunde genommen durchzuputschen. Und die Befürchtung ist natürlich für Länder Westeuropas, ne, Deutschland zum Beispiel, natürlich, dass das hier im Zweifelsfall genauso möglich ist.
Aber setzen Sie dann auf einen klimapolitischen Putsch?
Ich bin ja kein Politiker, deswegen setze ich erstmal auf gar nichts, sondern ich skizziere diesen...
Nein, aber wenn man jetzt sozusagen der Mechanik des politischen Wandels in diesen volatilen Zeiten folgt, dann wäre das sozusagen ein Bild, das sich eines gewissen Realismus...
Also ich glaube, in einer Situation, die immer mehr von katastrophischen Ereignissen geprägt ist, unterschiedlichster Art, und die auch so wahrgenommen wird, da muss man lernen, eben Kipppunkte auch als politische Kipppunkte zu bespielen. Und das ist was nicht Modernisierungskathedralenbau ist. Das erledigt aber nicht die Frage, was man macht in dem Moment, wo man im Zweifelsfall durch das gelingende Bespielen eines politischen Kipppunkts auf einmal Macht hat. Ja, dann muss man schnell sein. Dann muss man, weil es im Zweifelsfall, siehe Ampel, nicht mehr für eine Legislaturperiode reicht, es schaffen, die Pflöcke schnell einzuziehen und die Infrastrukturen zum Beispiel jetzt aufs Gleis zu setzen, statt weiter über individuelle Konsumanpassungen und irgendwie den Versuch, sozusagen Nudging in individuelle Konsumentscheidungen hinein zu setzen. Das ist eine strategische, andersartige strategische und taktische Ausrichtung, die so eine Politik hätte. Ich glaube, es wäre fahrlässig, das aus einem ökologischen Camp heraus nicht zu sehen und auch nicht sich aufzustellen für diese Art von Momente. Ich mache das manchmal, um das zu erklären, wie man sich das vorstellen kann, mit zwei Beispielen. Also das eine ist zum Beispiel das Ahrtal. Als die Flut im Ahrtal war, hat man in guter deutscher Tradition des 21. Jahrhunderts ja, darauf gesetzt zu sagen, also der Geldsack, der hat keinen Boden und wir bauen im Prinzip alles so auf, wie es war. Die Gegenwart, die verloren gegangen ist, die wird wieder errichtet und nichts muss sich ändern. Man hätte genauso gut sagen können, wir haben es jetzt gesehen, wir setzen das in Verbindung mit anderen Katastrophenfällen und wir investieren jetzt ganz massiv in den Katastrophenschutz. Und man hätte das auch als ein Projekt spielen können. Dafür wäre unter anderem an diesen Orten auch durchaus eine Bereitschaft der Bevölkerung im Zweifelsfall vorhanden gewesen, die Bevölkerung zu mobilisieren für diese Art von Fragen und gleichzeitig das als ein politisches Projekt auszuflaggen. Stattdessen ist das im Klein-Klein des Föderalismus an der Anpassungsstrategie der Ampel untergegangen. Oder denken Sie nochmal zurück an die Pandemie, an die wir uns im Moment so halb fast so ungern erinnern wie an die ökologische Frage. Es gab diese Situation, in der in einer Gesellschaft, die ihre fundamentalen Dienstleistungsbereiche, also das, was wir als systemrelevante Tätigkeiten da definiert haben, in der Regel so gut wie möglich ignoriert, hatten wir eine Situation, in der auf einmal praktisch allen klar war, dass es ein Drittel der Bevölkerung gibt oder ein Drittel der Arbeitsmarktbeteiligten, die fundamentale Reproduktionsaufgaben für uns übernehmen und die underfunded sind, den Respekt und die Löhne nicht kriegen, die sie verdienen und so weiter. In diesem Moment war ein Fenster da, würde ich sagen, für eine in Anführungszeichen progressive Wohlfahrtsstaatspolitik. Aber auch das hat man aus verschiedenen Gründen sozusagen fahren lassen. Ich glaube aber, daraus muss man lernen. Aus diesen verpassten Gelegenheiten muss man lernen, dass es im Prinzip sowas wie ein, also Sie haben jetzt Putsch gesagt, man könnte auch sagen, dass es sowas wie einen politischen Okkasionalismus, eine Gelegenheitsorientiertheit braucht, um im Anthropozän Dinge noch in Gang zu bringen.
Lernen, die Möglichkeiten am Schopfe zu packen sozusagen. Herzlichen Dank, Philipp Stab, für dieses augenöffnende Gespräch und Ihren Besuch hier auf der Frankfurter Buchmesse.
Danke Ihnen.
Und wer sich jetzt vertiefen möchte, Philipp Stabs Buch heißt Systemkrise, Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus und ist bei Suhrkamp erschienen. Und damit sind wir am Ende dieser Philosophie-Sendung angekommen. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.